Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Philosophie für zwischendurch. Heute wird eine Jura-Folge, eine Duo-Folge auch wieder. Und zwar geht es heute um Strafen oder in dem Fall eben gesetzliche Strafen. Ich habe das Thema ja bereits in der Folge über die Moral erwähnt, aber nie wirklich ausgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr meine Folge über die Moral überhaupt gehört habt, es ist eine sehr alte Folge, aber ich kann sie empfehlen. Mir ist zumindest die Frage aufgekommen, wozu wir eigentlich überhaupt bestrafen. Und wieso brauchen wir dann den Staat als Institution, um das zu machen? Wie viel hat Jura eigentlich mit Philosophie zu tun? Es gibt ja sogar Leute, die gewisse Gesetze ungerecht finden. Wenn zum Beispiel ein gewalttätiger Pädophiler verhaftet wurde, habe ich schon oft von Leuten gehört, er solle eigentlich nie wieder entlassen werden. Leute, die eine Bank überfallen haben, sind dagegen in einem ganz anderen Licht. Hier sagen einige Leute, das wäre irgendwie auch cool. Andere sagen, das wäre bewundernswert. Es gibt sogar Leute, die anfangen mit, das ist Kritik am Kapitalismus und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es nicht so verwerflich wie der letzte Fall. Wozu bestraft man diese Leute also eigentlich? Und wie sehr sollte man das tun? Und woher kommt überhaupt diese moralische Differenz? Aber keine Sorge, liebe Juristinnen und Juristen, die ihr empört aufgesprungen seid, ihr dürft euch widersetzen. Ich werde natürlich nicht allein über euer Fach reden. Ich weiß doch ganz genau, wie schwer es euch aus irgendeinem Grund fällt, jemanden ohne Kenntnisse über Gesetze reden zu hören. Also habe ich beschlossen, das hier zu meiner zweiten Duo-Folge zu machen, wie gesagt. Und ich bin sehr gespannt, wie sie euch gefällt. Die Person, die hier quasi das Gesetz repräsentieren darf, ist Nathalie. Sie studiert Jura und ist eine gute Freundin von mir. So, und da bin ich auch schon im Duo-Part dieser Folge. Heute, wie gesagt, mit Nathalie. Hi, schön, dich hier zu haben.
Hallo, ich freue mich drauf.
Ich würde sagen, wir fangen direkt an, und zwar ganz generell, ganz offen. Was genau ist dieses Strafrecht eigentlich, über das wir heute reden?
Im Recht kann man in mehrere Kategorien einteilen. Ich denke, die bekannteste Einteilung ist die aus dem Studium. Und da haben wir drei große Rechtsbereiche. Es gibt das Zivilrecht, das öffentliche Recht und das Strafrecht. Und diese Einteilung ist streng genommen falsch, weil auch das Strafrecht Teil des öffentlichen Rechts ist. Und das öffentliche Recht ist immer dann öffentliches Recht, wenn der Staat Hoheitsgewalt über die Bürger ausübt. Also wenn durch das Gesetz deutlich wird, dass der Staat in einem Ober- und Unterordnungsverhältnis zum Bürger steht. Und im StGB sehen wir das daran, dass der Staat durch das StGB Freiheits- oder Geldstrafen gegenüber einzelnen Bürgern verhängen darf. Das StGB stellt dabei das sogenannte Kernstrafrecht dar. Und es regelt das materielle Strafrecht, also die Frage, ab wann eine Handlung strafbar ist.
Ja, okay. Es klingt schon mal ziemlich spezifisch. Alles wieder sehr gut sortiert, wie man es bei Jura kennt. Offenbar sehr viele unterschiedliche Kategorien im Recht. Vielleicht würde ich noch mal darauf eingehen, was genau das Strafrecht so speziell macht. Also was ist speziell beim Strafrecht der Unterschied zum anderen Recht?
Sehr charakteristisch für das Strafrecht ist natürlich oder sind vielmehr die Sanktionen, die das Recht vorsieht. Insbesondere kann man das sehen am Paragraph 38 Absatz 1 Strafgesetzbuch, nachdem eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden kann. Und hier gibt es immer diesen Irrglauben, dass man nach 15 Jahren bei lebenslanger Freiheitsstrafe wieder aus dem Gefängnis rauskommt, was so juristisch nicht ganz richtig ist. Denn der Paragraph 57a StGB zeigt, dass mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe wirklich eine Freiheitsstrafe bis zum Tod gemeint ist. Es gibt nur die Möglichkeit, frühestens nach 15 Jahren die Aussetzung zur Bewährung zu bewirken. Und da gelten allerdings sehr hohe Anforderungen. Also jeder, der sich damit mal beschäftigen möchte, kann den Paragraph gerne mal lesen. Und der wird dann feststellen, dass man alle drei Nummern des Absatzes 1 kumulativ erfüllen muss, um in den Genuss dieser Bewährung zu kommen. Und wenn man hier jetzt noch ein bisschen eine politische Betrachtung machen möchte, kann man auch feststellen, dass das Strafrecht in besonderem Maße vom Reaktionismus geprägt ist. Also Reaktionismus bezogen darauf, dass der Gesetzgeber sehr viele Veränderungen am Strafrecht vornimmt, während andere Gesetzesgebiete eher weniger reformiert werden. Und ich persönlich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass das Strafrecht ein sehr gesellschaftlich sensibles Thema darstellt. Was man auch daran merkt, dass es häufig Diskussionen darüber gibt, wie milde oder wie stark ein Täter bestraft wurde.
Ja, klingt sehr plausibel. Ich meine, klar, es heißt ja auch Strafrecht, also hat man da größere Strafen. Und klar, wenn man sich die Straftaten teilweise anschaut, ist das wahrscheinlich ganz gut so. Aber trotzdem könnte man sich immer noch fragen, wozu das Ganze überhaupt? Also es scheint ja, wie du gesagt hast, gesellschaftlich ist es ja auch gesellschaftlich sehr sensibel. Die Leute reden immer von großen Verbrechern und dass die weggesperrt oder getötet werden sollten. Aber man könnte sich fragen, warum eigentlich? Also als sehr generelle Frage, warum bestrafen wir Leute eigentlich? Was wollen wir damit erreichen, jemanden wegzusperren zum Beispiel?
Von juristischer Seite aus ist die Frage tatsächlich sehr interessant, weil es umstritten ist. Also Juristen sind sich selbst nicht ganz einig, welchen Zweck das Strafrecht genau verfolgen soll. Und hierzu wurden die sogenannten Strafzwecktheorien begründet. Und diese sollen eine Begründung oder eine Legitimation dafür darstellen, dass der Staat, in dem wir leben, strafen darf. Und hierzu werden drei große Lager vertreten, die man bezeichnen kann als die absoluten Theorien. Es gibt die relativen Theorien und die Vereinigungstheorien. Die absoluten Theorien gehen davon aus, dass die Strafe eine Art Sühne oder die Vergeltung darstellt und dass die gebraucht wird, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und dabei kommt es dann nicht darauf an, wie sich die Strafe auf die Gesellschaft auswirkt, sondern nur, dass eine Strafe grundsätzlich stattfindet. Die absolute Theorie orientiert sich dabei an altbiblischen Grundsätzen. Also jeder kennt ja das Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sich dann in diesem Vergeltungs- oder Sühneprinzip widerspiegelt. Aber die absolute Theorie orientiert sich auch am kategorischen Imperativ von Kant. In der Rechtsprechung gibt es natürlich auch Meinungen dazu, und zwar insbesondere der Bundesgerichtshof, kurz BGH, oder auch das Bundesverfassungsgericht, kurz BVG. Also das sind zwei sehr hohe Gerichte, die wir in Deutschland haben. Die haben sich dieser Auffassung angeschlossen und sehen in ständiger Rechtsprechung die Strafe auch als Vergeltung. Als kleine Einschränkung hierzu, das gilt natürlich nicht absolut, dazu kommen wir später aber noch. Und diese absolute Theorie konnte sich, wie ich gerade schon angedeutet habe, nicht in Gänze durchsetzen, weil an dieser sehr viel Kritik geübt wurde. Und zwar gilt in Deutschland grundsätzlich das Rechtsstaatsprinzip. Das ist bei uns aus der Verfassung herzuleiten, und zwar aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Und das Rechtsstaatsprinzip sieht aber gerade nicht vor, dass der Staat eine absolute Gerechtigkeit herstellen muss, sondern dass nur ein gewisses Maß an Gerechtigkeit oder dass ein gewisses Maß an Verrechtlichung gefordert wird. Und diese Theorie versagt insbesondere bei kleineren Vergehen, weil man sich, das wirst du bestimmt besser wissen als ich, philosophisch die Frage stellen kann, ab wann man denn bestrafen muss oder ob direkt für jedes winzigste Vergehen direkt eine Freiheitsstrafe angebracht ist. Und diese absolute Theorie lässt natürlich auch nicht, oder die absolute Theorie beachtet viel besser gesagt nicht die negativen Folgen, die Strafen haben können. Zum Beispiel, wenn eine Person sehr lange im Gefängnis saß, werden häufig die sozialen Kontakte abgebaut. Und sobald diese Person dann wieder aus dem Gefängnis entlassen wird, ist sie häufig nicht mehr in der Lage, ohne diese vorgegebene Struktur des Gefängnisses zu leben. Hm. Und diese Verwahrlosung oder diese soziale Verwahrlosung der Gefangenen ist auch nicht immer mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz zu vereinbaren, denn dort ist das Sozialstaatsprinzip normiert. Also der Grundsatz, dass der Staat in Deutschland auf die Bürger Acht geben muss und gewisse Fürsorgepflichten innehat. Ja, dann können wir weitermachen mit deren relativen Theorien. Da habe ich ja gerade schon gesagt, das ist die zweite große Meinung. Und diese Theorie stellt nur darauf ab, dass es darum geht, erneutes Unrecht zu verhindern. Dass die Sühne also an sich keine Rolle spielt, sondern dass es nur um die Wirkung der Sanktionen geht. Und diese große Theorie spaltet sich nochmal in zwei Untergruppierungen, weil es auch umstritten ist, wen die Prävention, also die Verhinderung von neuem Unrecht genau treffen soll. Es gibt die eine Teilgruppe in dieser Ansicht, die sagt, dass es die Spezial- oder Individualprävention gibt. Das bedeutet, dass die Prävention durch die Einwirkung auf den Täter selbst stattfindet und dass nur der von der Präventionswirkung erfasst ist. Und die Generalprävention, also das ist die andere große Richtung dieser Meinung, also die Vertreter dieser Meinung gehen davon aus, dass die Einwirkung auf die Allgemeinheit in Form der negativen, also durch Abschreckung, oder durch die positive Generalprävention, also durch die Ausübung der Rechtstreue, ausgeübt wird. Und gegen beide Ansichten wurde natürlich auch wieder Kritik geübt, weshalb sich auch die relative Theorie, egal in welcher Ausprägung, nicht einzeln durchsetzen konnte. Und zwar spricht gegen die Spezial- oder Individualprävention, dass diese alleine ebenfalls nicht ausreicht. Denn man muss wieder das Sozialstaatsprinzip beachten mit den Fürsorgepflichten des Staates, die ich gerade schon erläutert habe. Und zwar gehört zu diesen Fürsorgepflichten auch, dass der Staat sich an die Grundrechte zu halten hat. Dieses auch extra in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz nochmal normiert. Und zwar gibt es ein Grundrecht, das nennt sich das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist ein Grundrecht, das wird aus Artikel 1 und aus Artikel 2 Grundgesetz abgeleitet. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht auch die Ausprägung hat, dass es ein Recht auf Resozialisierung gibt. Resozialisierung bedeutet, dass bereits im Gefängnis darauf hingewirkt wird, dass der Straftäter später wieder voll funktionsfähig in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Und diese Resozialisation ist aber nicht bei jedem Täter notwendig. Also es gibt Täter, die ein so kleines Vergehen begangen haben, dass es keinerlei Resozialisierung bedarf. Und weiter ist auch fraglich, in welchem Maß Resozialisierung ausgeübt werden muss und durch welche Mittel. Dadurch, dass das sehr einzelfallabhängig ist, weil man da ja sehr spezifisch auf den Täter eingehen muss, man muss ganz viele Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel, woher der Täter kommt, welches Verbrechen er begangen hat, wie lange er im Gefängnis sein wird, sind es sehr schwierige Einzelfallfragen, die in jedem Fall aber verhältnismäßig sein müssen. Und deswegen konnte diese Theorie alleine nicht überzeugen. Gegen die Generalprävention spricht wiederum, dass die negative Abschreckung sich auf ein sehr spezifisches Menschenbild bezieht. Hier kann ich lustigerweise einen Bogen zu einer früheren Folge schlagen, weil auch Maria ja schon von Homo economicus gesprochen hat. Und das ist der absolut rational denkende Mensch. Und wenn man dieses Menschenbild vor Augen hat, könnte man sich ja überlegen, dieser Mensch betrachtet das Gesetz und liest, okay, ich darf keinen Menschen töten. Wenn ich das doch tue, dann komme ich für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis. Und dieser sehr rational denkende Mensch würde dann eine Kosten-Nutzungs-Abwägung anstellen. Und deswegen sagt die Generalprävention, man muss Strafen so hoch setzen, dass sie diesen sehr rational denkenden Menschen abschreckt, indem die Strafe so hoch ist, dass diese Kosten-Nutzen-Analyse nie positiv ausfällt. Und jetzt haben sich bestimmt schon viele gedacht, dass dieses Menschenbild auf fast keinen Menschen zutreffen wird. Also keiner schaut sich das Strafgesetzbuch an und überlegt sich, bei welchen Verbrechen es sich lohnt, nur anhand von der Freiheitsstrafe. Also das ist einer der größten Kritikpunkte gegen den alleinigen Gedanken der Generalprävention. Und des Weiteren spricht gegen die positive Generalprävention, dass sie dazu verleiten könnte, unangemessene Strafen zu verhängen. Und hier kann ich auch wieder einen Bogen zurückschlagen, weil ich ja vorhin schon den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz angesprochen hatte, der aus dem Rechtsstaatsprinzip kommt. Und angemessen ist eine Strafe nur, wenn sie ein legitimes Ziel verfolgt, wenn sie erforderlich ist, geeignet und angemessen. Und zudem würden unangemessen hohe Freiheitsstrafen auch gegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also die Menschenwürde, verstoßen. Und diese ganzen Kritikpunkte bringen uns dann zu der letzten großen Säule dieser drei Meinungen, und zwar der Vereinigungstheorie. Und die geht den Weg der goldenen Mitte, indem sie sagt, dass die vorgenannten Theorien gleichrangig nebeneinander stehen und es im Grunde keine Theorie gibt, die wirklich alleine überzeugen kann. Das bedeutet, nach der Vereinigungstheorie werden sowohl der Sühneaspekt berücksichtigt als auch die präventiven Aspekte.
Okay, philosophische Diskussionen hier schon. Ja, also offenbar zwei Hauptgründe, Vergeltung und Prävention. Und klar, bei diesen hohen Strafen kann sicher beides gut durchgesetzt werden. Doch vielleicht kommen wir erstmal noch ein bisschen darauf zu sprechen, wie diese Strafen überhaupt zustande kommen. Also es muss ja überhaupt irgendjemand etwas getan haben. Und da wäre die Frage naheliegend, nach welchen Kriterien werden Verbrecher denn bestraft? Was muss man getan haben, um wie hart bestraft zu werden?
Auch auf diese Frage gibt es eine Antwort im Gesetz. Und zwar kann man das nachlesen in den Paragraphen 46 fortfolgendes Strafgesetzbuch. Und nach denen ist maßgebend die Schuld des Täters. Und daraus folgert, dass natürlich eine Strafe immer angemessen sein muss. Und hierbei ist das angemessen, das ist die Angemessenheit natürlich auch ein Kriterium, das man zumindest beim Strafmaß berücksichtigen muss. Und hierbei vertritt der Bundesgerichtshof die sogenannte Spielraumtheorie. Weil das Gesetz selbst sieht immer nur bestimmte Zeiträume vor, die sehr unterschiedlich sein können. Beispielsweise können wir hier einmal in den Hausfriedensbruch schauen, also in den Paragraph 123 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Also der Hausfriedensbruch wird bestraft mit einer Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, während der Diebstahl mit einer Geldstrafe oder mit bis zu 5 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Das kann man nachlesen in Paragraph 242 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Und beim Totschlag andererseits ist nicht mal mehr eine Geldstrafe möglich, sondern eine Freiheitsstrafe zwingend vorgesehen. Das steht in Paragraph 212 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Und nach dem BGH ist daher, also nach der Spielraumtheorie, ist alles angemessen, was in dem vom Gesetz vorgesehene Zeitraum fällt.
Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Das wären, glaube ich, erstmal alle Fragen, die ich habe. Vielen Dank auf jeden Fall für die ausführlichen Antworten und den juristischen Input. Ich glaube nicht, dass ich diese ganzen Sachen bei einer einfachen Recherche oder bei zwei Recherchen so hätte herausfinden können. Also vielen Dank. Möchtest du etwas zu meinem Milliardenpublikum sagen? Ich weiß, ich habe den Witz schon gemacht.
Also auf jeden Fall vielen Dank, dass ich heute deine Interviewpartnerin sein durfte. Und ich hoffe, dass ein paar Zuschauer vielleicht ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Folge, das hoffentlich mehr sein wird als die Erkenntnis, dass Jura sehr langweilig ist.
Und dazu die Meinung überlasse ich euch. Ich finde es spannend. Also, dann auf jeden Fall vielen Dank nochmal und ich übergebe an mich selbst. Okay, da bin ich wieder, euer Lieblingspodcaster. Gut, was hat denn Nathalie jetzt eigentlich gesagt? Und was kann man hinzufügen? Also da kamen auf jeden Fall sehr viele verschiedene juristische Sachen. Keine Sorge, ich kürze das etwas herunter. Also zunächst einmal, das Strafrecht, das wir uns hier anschauen wollen, ist offenbar dadurch speziell, dass es vom Staat über das Volk ausgeübt wird. Es gibt also eine klare Rolle des oder der Bestrafenden und des oder der Zubestrafenden. Und auch geht es hier sehr viel härter zu. Man kann natürlich auch Geldstrafen bekommen, aber es ist auch möglich, für eine lange Zeit im Gefängnis zu landen, teilweise sogar auf wortwörtliche Lebenszeit. Nun, und je nach Land kann man auch getötet werden. Dann hat sie darüber gesprochen, warum wir bestrafen, worauf wir auch gleich weiter eingehen werden. Aber im Grunde scheint es da zwei Seiten zu geben, die Vergeltung und die Prävention. Also man will auf der einen Seite eine Schuld für eine begangene Tat ausgleichen, aber es geht auch darum, dass die Strafe einen weiteren Sinn hat, wie zum Beispiel die Bevölkerung vor der Person zu schützen oder sie zu bekehren. Nun und dann variieren natürlich die Strafen, die man diesen Menschen je nach Vergehen gibt. Dabei muss sie natürlich der Schwere des Vergehens gegenüber angemessen sein. Man wird keinen Taschendieb lebenslänglich wegsperren. So viel zu Nathalie. Aber ich möchte mir mit euch den Aspekt der Straftheorien genauer anschauen. Hier habe ich zwei Philosophen, die dazu eine komplett entgegengesetzte Sicht hatten. Und zwar Kant und Platon, mit dem Strafsinn der Vergeltung und der Prävention. Nun fangen wir mit Kant und der Bestrafung zur Vergeltung an. Der Philosoph macht in seiner Metaphysik der Sitten gleich zu Beginn klar, dass wir nicht bestrafen dürfen, um das Gut einer bestimmten Person oder Personengruppe zu erreichen. Wie Nathalie es auch schon gesagt hat. Es geht hier um Vergeltung. Und da ist es egal, ob alle zu ihrem Gut kommen würden oder nur einer. Es ist nicht richtig. Doch warum? Nun, wenn ihr euch meine alte Folge zur Moral angehört habt, seid ihr vielleicht mit der kantischen Ethik vertraut. Falls nicht, stelle ich einmal den Aspekt davon vor, der hier eine Rolle spielt. Kant sagt, dass man einen Menschen nie nur als Mittel für etwas gebrauchen darf, sondern er immer Ziel sein muss. Oder man baut ihn eben gar nicht ein. Was heißt das? Nehmen wir uns die Lüge. Wieso ist es falsch zu lügen? Weil man die Person, die man anlügt, als Mittel für die eigenen Zwecke missbraucht. Der ganz klassische Betrug zum Beispiel. Ihr verkauft einer Person eine riesige Aufstellwand als Haus, um Geld von ihr zu bekommen. Und natürlich sagt ihr dem Käufer oder der Käuferin nicht, dass ihr gar kein Haus, sondern eine Aufstellwand im Angebot habt. Sonst würdet ihr euer Geld ja gar nicht bekommen. Das heißt, ihr benutzt die andere Person als Mittel, um zu eurem Zweck zu gelangen, der aber nicht die Person selbst zum Zweck hat. Denn sie denkt, sie würde ein Haus bekommen. Das ist ihr Zweck. Und wenn ihr einen ehrlichen Handel ohne Lügen führen würdet, würden beide zu ihrem Zweck kommen und würden auch beide sich als Mittel benutzen können. Zum Beispiel der normale Verkauf. Ihr gebt der Person ein Haus und sie gibt euch Geld. Dann könnt ihr den Handel mit dieser Person als Mittel benutzen, um zu eurem Zweck zu kommen, weil dieses Mittel auch zum Zweck der anderen Person führt. Aber anders ist es Betrug. Objekte kann man so behandeln. Ein Tisch hat keine Wünsche, den kann man zerlegen oder aufbauen, wie man will. Objekte darf man als Mittel zu dem eigenen Zweck behandeln, denn sie haben keinen Selbstzweck, Menschen schon. Und unmoralische Handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass man deren Selbstzweck für den eigenen ignoriert. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Notlügen, bevor ich diesen Punkt schließe. Man könnte sich fragen, was mit Lügen ist, die der anderen Person guttun würden, oder generell Handlungen, die der anderen Person guttun würden. Wenn jemand fragt, wie einem ein Kleidungsstück gefällt und es sieht eigentlich furchtbar aus, sagt man dann die Wahrheit oder lügt man, damit sich die Person besser fühlt? Nun, Kant würde auch hier sagen, man muss auf jeden Fall die Wahrheit sagen. Warum? Nun, zwar hat man einen guten Zweck für die Person im Auge, denn sie soll einen guten Tag haben, aber man ignoriert noch immer ihren Selbstzweck. Dieser ist es nämlich eigentlich, die Wahrheit über ihre Klamotten zu erfahren. Und selbst wenn man es gut meint, überschreibt man diesen Zweck mit einem, den man der Person selbst gibt. Und das ist falsch. Außerdem könnte man die Person ruhig davor bewahren, den ganzen Tag mit hässlichen Klamotten durch die Stadt zu laufen, nicht wahr? Aber gut, damit kommen wir zur Bestrafung. Der Grund, wieso man eine Person nicht einfach nur für das Gut einer anderen bestrafen darf, ist der, dass man sie dann als Objekt gebraucht. Kant nennt hier ein Beispiel, das aus heutiger Sicht kontraintuitiv wirken mag. Und zwar sagt er, dass es ungerecht wäre, einen zum Tode Verurteilten freizusprechen, damit Ärzte an ihm Experimente machen dürfen. Nun nehmen wir einfach mal an, dass die Todesstrafe legitim ist. Man bestraft die Person hier nicht, weil sie etwas verbrochen hat, sondern man nutzt ihre aussichtslose Situation aus, weil sie ja wie alle Menschen nicht sterben will. Oder drehen wir es um. Wenn jemand in der heutigen Welt einen Mord begeht, mag er so schlimm sein, wie er will, und weggesperrt werden würde, wäre es da gerecht, ihn umzubringen, damit Ärzte seine Organe spenden können? Nein, natürlich nicht. Kant sagt, dass Menschen deshalb bestraft werden müssen, weil sie eben Straftaten begangen haben. Denn jeder Mensch ist gleich, damit ist auch jeder Mensch vor dem Gesetz gleich. Wenn wir uns anfangen, die Frage zu stellen, wie sehr eine Strafe uns selbst zugutekommen würde, werden wir zu einem Willkürstaat. Und auch umgekehrt, die Strafe soll nicht dafür genutzt werden, dem Verbrecher zu nützen. Denn auch das ist eine ungerechte Behandlung. Es geht nicht darum, was wir wollen. Es geht darum, was gerecht ist. Und das steht im Gesetz. Es ist auch eine Frage des Gleichgewichts. Alle Menschen sind ja gleich. Und daher ist der Schaden, den Verbrecher anderen Menschen zufügen, sowohl Schaden an der Gesellschaft als auch an sich selbst. Denn man verletzt die eigene Ehre, steigert die Kriminalität in der eigenen Gesellschaft und ist im Ungleichgewicht mit seiner Umwelt. Deshalb dient die Strafe als Ausgleich für die begangene Tat. Und daher ist Kant auch für die Todesstrafe. Es gibt gewisse Sachen, die durch nichts anderes als den eigenen Tod ausgeglichen werden können. Zum Beispiel der Mord. Das Leben der toten Person kann nicht verbessert oder zurückgebracht werden. Und so gibt es gar keinen anderen Ausgleich als den Tod des Mörders oder der Mörderin. Kant denkt auch an besonders schandvolle Taten wie den Kinder- oder Kameradenmord. Hier mordet man nicht nur einfach, sondern auch noch auf so schändliche Art und Weise, dass man gesellschaftlich nie wieder akzeptiert werden kann. Verurteilte Menschen sollten diese Strafe als gerechten Ausgleich und logische Konsequenz sehen. Nun hat Kant natürlich auch ein Auge auf seine Gegenstimmen. Ihm ist schon klar, dass Leute schon beim Lesen seiner Schrift innerlich ausrufen, dass die Todesstrafe inhuman sei. Besonders bei einem Philosophen, der dafür einsteht, Menschen nicht wie Objekte zu behandeln. Der Staat hat das Versprechen getätigt, alle Bürger zu schützen. Wie kann das damit im Einklang sein, die Möglichkeit in Aussicht zu stellen, dass sie durch seine eigene Hand getötet werden könnten? Aber Kant wendet hier ein, dass dieser Einwand so tut, als würden Menschen grundsätzlich gerne bestraft werden wollen. Als würden sie am Anfang quasi zustimmen, dass dieser Staat sie umbringen und einsperren darf. Obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Niemand will vor Gericht. Und selbst wenn man für einen Mord nur eine Geldstrafe bekommen würde, würde dir doch niemand zahlen wollen. Das ist eben genau das, was Kant sagt. Das Gesetz tut nicht das, worauf wir Lust haben oder was uns gerade entgegenkommt. Das Anrecht haben wir gar nicht, wenn wir eine Strafe begangen haben. Es tut das, was gerecht ist. Und jeder Mensch in einem solchen Staat sollte akzeptieren und sich freuen, dass dieser mit gerechten Mitteln arbeitet. Also was sagt Kant? Er macht klar, dass wir Verbrecher nicht bestrafen dürfen, um für irgendjemanden einen Vorteil zu erreichen. Denn alle Menschen sind gleich und es ist nicht richtig, durch das Verbrechen einer Person zu profitieren. Man soll Verbrecher bestrafen, weil sie schuldig sind, und zwar nach dem Gesetz. Man soll ausgleichen, was sie in der Gesellschaft angerichtet haben, um Gerechtigkeit zu erreichen. Und das heißt auch, nicht vor der Todesstrafe zurückzuschrecken. Niemand wird gern bestraft, egal wie. Doch darum geht es auch nicht. Gerechtigkeit ist nicht das, was einem gefällt, sondern das, was ein Ausgleich der Schuld schafft. Und bei gewissen schandhaften und furchtbaren Taten gibt es einfach keinen anderen Weg. Gibt es jetzt dazu noch eine andere Seite? Gibt es gute Gründe, vielleicht doch eher das Gute der Menschen im Auge zu haben, als den Ausgleich des Vergehens? Ja, allerdings. Und zwar vom Philosophen Platon. In seinem Werk Der Staat heißt es, wahre Gerechtigkeit sei eigentlich das Gute. Denn wie könnte es etwas anderes sein? Wir alle streben nach ihr, ebenso wie nach dem Guten. Jeder möchte ein guter und gerechter Mensch sein. Doch wenn ein gerechter Mensch manchmal schlecht handeln muss, wie kann er dann weiterhin ein guter Mensch sein? Denn Platon sagt ganz am Anfang schon, dass jede Art von Schaden, den man anderen Menschen zufügt, eigentlich ungerecht sein muss. Wieso? Folgendes. Man kann eigentlich niemanden durch gerechte Taten ungerecht machen. Wenn man sich nett zu einer anderen Person verhält, wird sie auch nett zu einem sein. Und wenn nicht, dann zumindest nicht deshalb, weil man nett zu ihr war. Wenn man ein Pferd gut versorgt und trainiert, wird es schneller und stärker. Es wird, könnte man sagen, in seiner Funktion als Pferd besser. Und ebenso funktioniert es mit allem. Wenn man sich gerecht verhält, ist es nicht möglich, dass man andere ungerecht macht. Und deshalb kann es nicht zu den gerechten Handlungen gehören, anderen zu schaden. Denn Schaden macht ungerecht. Wenn man ein Pferd schlägt oder ihm zu wenig zu fressen gibt, wird es weniger zutraulich, unmotiviert und dünn. Es verliert eben an seiner Funktion als Pferd. Und ebenso beim Menschen. Wenn man jemanden einsperrt, schlägt oder beleidigt, kann er unmöglich dadurch zu einem gerechteren und besseren Menschen werden. Vielmehr wird er dadurch ungerecht. Er nimmt auch an seiner Funktion ab, denn die Funktion des Menschen ist die Strebung nach dem Guten und die Vermeidung des Schlechten. Wozu sollten wir also überhaupt Menschen schaden? Das ist doch komplett konträr zu dem, was wir wollen. Denn wir wollen nicht nur selbst gerecht und gut sein, sondern auch, dass es die Menschen um uns herum sind. Also eine gerechte und gute Gesellschaft. Eine Welt, in der geschadet wird, ist jedoch eine zunehmend ungerechtere und schlechtere Welt. Doch auch Platon weiß, dass man so keinen Staat führen kann. Man kann Verbrechen auch nicht ungestraft lassen. Es mag zwar ungerecht sein, jemandem zu schaden, doch wenn man dadurch noch größeren Schaden abwendet, ist das wohl ein notwendiges Übel. Und Platon sieht die Bestrafung von Verbrechern auch nicht als ein Anrichten von Schaden an, sondern als Hilfe. Er ist der Meinung, dass niemals jemand ungerecht sein oder handeln will. Er geht sogar noch weiter und sagt, dass Verbrechen immer nur aus Unwissenheit und Unfähigkeit entstehen. Es macht auch unglücklich, ungerecht zu sein. Denn wie gesagt, strebt der Mensch doch nach Gerechtigkeit. Die passende Emotion gegenüber Verbrechern ist kein Hass oder ein Wunsch nach Vergeltung, sondern Bedauern. Denn sie haben ganz offenbar nicht das Wissen und die Fähigkeiten, gerecht zu sein. Stellt euch zum Beispiel einen Dieb vor. Er stiehlt ja nicht, weil es ihm Spaß macht oder weil er denkt, dass ihn das zu einem besonders tollen Menschen macht. Nein, im Gegenteil, er tut es aus der Not heraus, nicht genug Geld zu haben. Vielleicht hat diese Person nicht die richtigen Fähigkeiten oder die Geduld, einen Job zu finden. Vielleicht hat sie auch keine schulische oder universitäre oder sonstige Ausbildung. Und nachdem sie gestohlen hat, hat sie ein schlechtes Gewissen, ist nervös, erwischt zu werden und muss es auch bald wieder tun. Und jetzt sagt mir, beneidet ihr diese Person? Oder nehmen wir uns den Mörder? Wenn man so weit geht, das Leben einer anderen Person zu nehmen, muss man doch irgendwelche psychischen Probleme haben. Oder sonstiges, Ängste, Scham, Depression. Spätestens nach dem Mord. Ist es dann nötig, dieser Person dasselbe Leid dann noch einmal zuzufügen? Denn sie leidet doch ohnehin schon für den Tod mit. Und wenn sie es nicht tut, ist offenbar sowieso etwas falsch und sie ist wieder zu unwissend, um gerecht zu sein. Wie man es dreht und wendet, Ungerechtigkeit entsteht aus Unwissen und Unfähigkeit. Und genau da kann man mit der Bestrafung ansetzen. Im Grunde ist Platon nicht darauf aus, Menschen zu bekämpfen, sondern die Ungerechtigkeit und das Unwissen. Er sagt in seinem Werk nicht sehr viel zu Richtern, aber er vergleicht ihre Position mit der eines Arztes. Nur sind die Menschen hier Verbrecher und die Heilung geschieht durch Strafe. Man muss durchaus Menschen wegsperren, wenn sie etwas so Schlimmes wie einen Mord begangen haben. Aber nicht um Vergeltung an ihnen zu üben, sondern damit man ihnen zeigt, wie sie ihren Weg zur Gerechtigkeit wiederfinden können. Für eine gerechtere Gesellschaft. Platon hat also einen ganz anderen Gerechtigkeitsbegriff als Kant. Während dieser nämlich sagt, dass Gerechtigkeit nichts damit zu tun hat, was wir wollen, ist für Platon die Gerechtigkeit genau das, was wir wollen. Das Gute. Und daher lohnt es sich nicht, nur aus Prinzip noch mehr Schaden in die Welt zu rufen, denn so sorgen wir für immer mehr Ungerechtigkeit. Und natürlich muss man Verbrecher bestrafen, sonst funktioniert die Gesellschaft nicht. Doch man muss immer im Auge haben, dass sie allein dadurch, dass sie eine Straftat begangen haben, zeigen, dass sie eigentlich schon selbst unwissend, unfähig und unglücklich sind. Die Aufgabe des Staates ist es nicht nur, seine Bürger vor solchen Leuten zu schützen, sondern ihnen auch zu helfen, sollten sie jemals zu einer solchen Person werden. Man sagt immer, man soll sich in die Opferrolle hineinversetzen, und das ist richtig und gut. Aber die Täterrolle ist auch relevant. Platon sagt nichts zur Todesstrafe, aber es lässt sich sicherlich sagen, dass sie für ihn vom Tisch ist. Richter sind für den Philosophen wie Ärzte, die einem kranken Patienten durch eine harte Kur wieder zur Gesundheit verhelfen. Nun, was können wir rückblickend sagen? Im Grunde haben beide Philosophen einen guten Punkt. Kant pocht darauf, dass unsere Gesetze nicht einfach dafür gebraucht werden dürfen, um privat Profit zu erzielen. Denn dann verliert man aus den Augen, wieso man eigentlich primär bestraft, weil jemand eine Straftat begangen hat. Wir sind alle als Menschen gleich und gleich vor dem Gesetz. Letzten Endes wäre jeder Verurteilte gegen seine Strafe, sei es nun die Todes- oder die Geldstrafe, also ergibt es keinen Sinn, sie deshalb zu mildern. Das Gerecht ist ein neutraler Wert, der außerhalb jedes Menschen liegt. Muss er auch, weil er sonst durch subjektive Perspektiven verdorben wird. Und ein Staat muss sich zur Pflicht nehmen, zu jedem Bürger und jeder Bürgerin gerecht und gleich zu sein. Daher muss Schuld, wo immer sie entsteht, ausgeglichen und bezahlt werden. Doch man darf eben auch nicht vergessen, woher die Gesetze eigentlich kommen und was wir in unserer Gesellschaft eigentlich wollen. Denn durch Vergeltung ist niemandem geholfen. Wenn ein Mörder hingerichtet wird, ist weder er glücklich noch der Richter. Auch nicht die betroffene Familie oder Freunde des Opfers, zumindest auf Dauer. Denn auch das Opfer bleibt tot. Die Gesetze werden letztlich durch uns gefällt, und zwar weil wir nach einer Gesellschaft mit besseren Menschen streben. Und das ist Gerechtigkeit, das Gute. Verbrecher sind letzten Endes arme, unglückliche und unwissende Menschen, denen geholfen werden muss. Und das ist im allgemeinen Interesse, weil jeder in einer friedlichen Gesellschaft leben will. Daher treten Platons Richter als Ärzte dieser Menschen auf. Es ist nicht unmoralisch oder verwerflich, durch eine Bestrafung das Gut aller Beteiligten erreichen zu wollen. Denn wenn man mit Kant argumentieren will, würde ja auch durch die Todesstrafe der Wunsch der Person zu leben ignoriert werden. Man muss eben Menschen zu etwas zwingen, wenn sie Straftaten begangen haben, sei es nun aus Vergeltung oder Prävention. Aber auch Platon ist nicht einwandfrei. Zum Beispiel verschwimmt hier etwas, wann wir denn dann Menschen bestrafen und wann nicht. Wenn wir sie nur bestrafen, um aus ihnen bessere Menschen zu machen, könnten wir das dann nicht immer tun? Immerhin kann man sich ständig verbessern. Es muss einen Anlass, die Notwendigkeit eines Ausgleiches geben, um legitim starke Maßnahmen ergreifen zu dürfen. Denn es scheint hier ja jede Art des Schadens ungerecht zu sein. Und da sieht man wieder, dass Kants Ansatz besser gegen einen Willkürstaat schützt. Er lässt zu, dass Menschen Fehler machen und sich schaden, weil sie eben sind, wie sie sind. Nur müssen sie eben um die Konsequenzen wissen, und wenn diese kommen, ist es ihre eigene Schuld. Außerdem wirkt es nach Platons Modell so, als würde der Staat auch ungerecht sein, weil es die Verbrecher sind. Klar ist das Ziel der Bestrafung, dass die Person als eine bessere in die Gesellschaft zurückkehrt, aber bis dahin muss man ihr irgendwie schaden. Und das ist schon ein unbefriedigender Gedanke, nicht wahr? Denn dann ist der Staat rein theoretisch ebenso ungerecht wie der Verbrecher. Dagegen ist nach Kant die Straftat ein Verbrechen, aber die Strafe gerecht. Und damit ist der Staat gerecht. Deswegen ist es wichtig, beide Positionen im Kopf zu haben. Auf der einen Seite ist eine Strafe immer eine Reaktion und ein Ausgleich eines begangenen Übels. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich besser, wenn die Person diesen Ausgleich selbst machen kann, indem sie zu einem besseren Menschen wird. So, das war nun meine Folge zur Bestrafung. Noch einmal vielen Dank an Nathalie, die mir sehr interessante Einblicke gegeben hat. Ich denke, es ist immer mal wieder schön, nicht nur mich selbst, sondern auch andere Leute reden zu hören. Ein kleiner Einschub übrigens noch zu den Gründen, wieso wir bestrafen. Nathalie hatte ja schon erwähnt, dass man auch bestraft, um die Bevölkerung vor der bestraften Person zu schützen. Und man würde diese Denkart wohl auch eher Platon zuschreiben, weil man nach Kant dann wieder den eigenen Vorteil im Kopf hätte. Aber das erschien mir weniger bedeutend als der Faktor der Vergeltung und Resozialisierung. Aber gut, so viel dazu. Ich hoffe wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Mir hat die Recherche auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Folgt diesem Podcast gerne auf den Plattformen, auf denen ihr gerade hört und auf denen es geht. Bewertet ihn auch gerne so, wie ihr es angemessen findet. Ansonsten kommentiert gerne auf YouTube oder Spotify und lasst mich wissen, wie ihr diese Folge fandet. Auf Spotify auch wie immer gern abstimmen, würde mich sehr freuen. Falls ihr mir mehr schreiben wollt, als die Zeichenbegrenzung auf Spotify zulässt oder ihr auf einer anderen Plattform seid, könnt ihr mir auch gerne über meinen Insta oder meinen Podcast mehr schreiben. Ist alles in der Beschreibung. Gut, das war's von mir. Macht es gut, einen schönen Tag noch.